Ich habe die Predigt überschrieben, wenn schon, denn schon. Iris hatte mir geschrieben, dass im Januar das Thema ist ja die Jahreslosung. Und ich dachte erst, eigentlich habe ich schon eine Predigt. Und dann dachte ich, ja komm, dann guckst du nochmal die Jahreslosung an. Ich beschäftige mich nicht so sehr mit der Jahreslosung, grundsätzlich irgendwie nicht so. Aber ist ja auch, das, da kann ja jeder machen, wie er möchte, und ist ja auch nicht verkehrt. Und dann dachte ich, komm, jetzt liest du auch mal. Und dann habe ich so ein paar Tage drüber nachgedacht und dachte, nee, ich glaube, ich teile mit euch auch mal ein paar Gedanken zu der Jahreslosung, weil mich hat das dann doch irgendwie angesprochen und habe gedacht, nee, vielleicht ist es vielleicht doch ganz gut, weil das ist ein guter Start, um ins neue Jahr zu gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das liest, 1. Korinther 16, Vers 14, wo die Jahreslosung steht, alles bei euch geschehe in Liebe oder alles, was er tut, tut in Liebe, tut es aus Liebe. Da sagen erstmal alle Christen ja, Amen. Aber ich glaube, so geht's mir zumindest, und ich bin schon ein paar Jahre auch dabei, und immer wenn ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich, ja, auf jeden Fall. Und im nächsten Moment so, ach, da ist schon wieder dieser Anspruch, da ist schon wieder dieser Druck, da ist schon wieder dieses, ja, aber wenn du es tust, dann tu es aber auch in Liebe. Dann denke ich so, ja, reicht's nicht, wenn ich es einfach tue? Reicht's denn nicht, wenn ich einfach Gutes mache? Reicht es nicht, wenn ich dir der Frau die Einkaufstüte ins Auto stelle? Reicht es nicht, wenn ich die Tür auflasse? Reicht es nicht, wenn ich einfach das tue, was man mir sagt? Jetzt soll ich es auch noch in Liebe tun? Ihr guckt mich alle so fromm an. Ich weiß, ihr habt alle diesen Gedanken noch nicht gehabt. Ihr kennt das gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wovon ich spreche. Ja? Aber ich soll nicht auf einmal es auch noch in Liebe tun? Also Paulus, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, ja? Alles in Liebe tun. Auf jeden Fall, so ging es mir. Und dann habe ich mir den Korintherbrief noch ein bisschen angeschaut, und wenn man da so im Kontext liest, so wo Paulus diese Verse schreibt, schreibt er der Gemeinde in Korinth, das ist ja am Ende des ersten Briefes, schreibt er, Leute, ich bin gerade nicht da, aber in der Zeit, wo ich nicht bei euch bin, sammelt Spenden ein für die Gemeinde in Jerusalem. Tut das Woche für Woche, sonntags, wenn ihr zusammenkommt, sammelt Spenden ein. Und wenn ich dann bei euch bin, dann wollen wir dieses Geld nehmen und wollen es zu unseren Geschwistern nach Jerusalem schicken. Er gab in diesem Kapitel dann noch so Anweisungen an die Gemeinde, und auch der ganze Brief ist voll mit Anweisungen, wo Paulus sagt, hier Leute, so. Und er sagte der Gemeinde, und ich werde Timotheus vorbeischicken, junger Kerl, ein junger Prediger, schaut einfach zu, dass ihr ihn annehmt, dass ihr ihn nicht verachtet, nur weil er jung ist, sondern nehmt ihn gut auf und so. Und dann sagt er, nachdem er gesagt hat, Leute, sammelt die Spenden ein und ich werde Timotheus vorbeischicken und kümmert euch gut um ihn, verachtet ihn nicht, obwohl er noch jung ist, sagt er, aber alles geschehe in Liebe. Ja, reicht es nicht, wenn wir einfach die Kollekte einsammeln? Ich meine, ist schon unangenehm genug, ne? Ich meine, Inflation wird alles teurer. Ich meine, ja, ist ja gut, Gott, ich gebe jetzt gerne auch ein bisschen Geld, aber jetzt auch noch in Liebe. Und ich meine, okay, Timotheus ist vielleicht jetzt nicht der beste Prediger, aber gut, was soll man machen, ne? Ich meine, wenn Paulus gerade keine Zeit hat, so, aber jetzt auch noch in Liebe. Ich meine, wir können uns darauf einigen, wie ertragen es? Können wir uns darauf einigen, wie... Okay, und Paulus sagt, nee, wenn schon, denn schon. Wenn wir es machen, dann lass es uns richtig machen. Er sagt, lasst uns Geld ansammeln, aber was Paulus sagen will eigentlich ist, sammelt die Kollekte ein. Und dann, wenn ich komme, wollen wir das nach Jerusalem schicken. Aber wenn ihr es tut, dann tut es aus Liebe. Und wieso sagt Paulus das? Geht es da um diese romantischen Gefühle, dieses so Schmetterlinge im Bauch, so von wegen so, ey, ich bin heute so gut drauf, ich bin heute so motiviert, ich bin heute so glücklich, ey, man sieht mir, die Sonne scheint mir ins Gesicht, ey, jetzt möchte ich aber auch gerne mal einen raushauen, hier, komm, hast einen Zehner oder was auch immer. Und wovon redet denn Paulus hier, wenn er sagt, tut alles in Liebe? Ich meine, man liest da so schnell drüber weg und sagt, ja, alles in Liebe. Wir machen alles in Liebe, aus Liebe. Was Paulus sagen möchte ist, Paulus schreibt einen Korintherbrief, schreibt er das Hohelied der Liebe. Da schreibt er über die Liebe in Kapitel 13. Und dort beschreibt er, was Liebe ist, was Gott unter Liebe versteht. Und ein Punkt, und das ist genau das, worauf Paulus hier abzielt, ist, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe ist selbstlos. Und das ist es, was Paulus sagt. Leute, wenn wir das tun, lass es uns nicht tun, weil wir uns irgendetwas davon versprechen. Lass es uns nicht tun, gib doch nicht dein Zehnten, gib doch nicht dein Opfer, beteilige dich doch nicht, sei doch nicht nett zu deinem Nachbarn, zu deinem Bruder, deiner Schwester, einfach nur so, sondern hey, oder weil du dir da was von versprichst. Hat mir letztens ein Arbeitskollege erzählt, meinte, ja hier, als unser Abteilungsleiter, als der sein Haus gebaut hat, was glaubst du, wie viele Arbeitskollegen da waren, haben dem geholfen? Ihr wisst alle, worum es geht, gell? Ja, das war nicht die selbstlose Liebe, wir wollen ihn unterstützen, sondern da war der ein oder andere auch dabei, der hat sich davon was versprochen. Eine Beförderung, eine Gehaltserhöhung, dass der, hier, wenn ich das nächste Mal Urlaub haben will, ne, dann zwinke ich meinen, aber hier, ich habe dir doch damals geholfen, ne? Eine Hand wäscht die andere. Und wie oft ist es doch, dass wir, und das ist total normal, oder? Es ist total menschlich. Wir tun etwas, auf der Arbeit ist es total offensichtlich, aber ist es doch auch zwischenmenschlich so, oder? Wir tun etwas, weil wir erwarten auch im Gegenzug von dem anderen etwas. Und was Paulus sagt ist, Leute, lass uns nicht tun, weil wir uns irgendwas versprechen davon, weil wir etwas erwarten, weil wir sagen, ja, wenn ich das tue, dann habe ich aber auch Anspruch darauf, irgendwie diese Motivation, die ja immer so ein bisschen so mitschwingt, sondern Paulus sagt, Leute, lass es uns tun aus selbstloser Liebe. Aber ich meine, was ist das für ein Anspruch, oder? Was ist das für ein Anspruch, aus Selbstlosigkeit ohne Bedingung zu geben, zu investieren? Alle, und er sagt ja nicht nur, gebt euren Zehnten, euer Opfer selbstlos, sondern alles, was ihr tut, tut es aus Liebe. Also der Motor, die Motivation, das Motiv, wieso wir etwas tun, unser ganzes Handeln, sagt Paulus, soll bestimmt sein von dieser Liebe. Und das ist genau diese Liebe, die Jesus doch ans Kreuz brachte. Das ist doch genau diese Liebe, die Jesus dazu brachte, dass er sagte, ich werde von diesem Thron gehen. Ich werde runtergehen zu euch Menschen. Ich werde den Kreuzesweg gehen. Ich werde mein Leben lassen. Diese selbstlose, bedingungslose Liebe. Und das ist diese Liebe, von der Paulus spricht und sagt, alles, was wir tun, lasst es uns tun aus Liebe. Das Beispiel, was Christus uns gegeben hat, aus der Liebe, das gleiche Motiv, die gleiche Motivation, der gleiche Antrieb. Lass es uns nicht tun, weil es einfach nur richtig ist. Lass es uns nicht einfach nur tun, weil ich jetzt es sage, weil der andere es sagt, weil es geschrieben steht, weil es Gesetz ist, weil es richtig ist. Sondern Leute, lass es uns tun aus Liebe. Und da sehen wir wieder, wie Gottes Herz ist, ja. Ich kann das jetzt als Druck und als Anspruch sehen, als, oh meine Güte, die Latte ist schon wieder so hochgelegt. Ich hätte ja gesagt, ja, ich mach's. Und die Liebe, ja, gut, ich, keine Ahnung. Aber man kann es auch anders sehen. Diese Liebe hat Gott mir erwiesen. Diese Liebe ist, Paulus spricht davon, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Was heißt das denn? Was heißt das denn, diese Liebe ist ausgegossen? Wir sagen solche Sachen so schnell, die hören sich auch toll an und die stehen dann auf dem Wandkalender irgendwo und dann läufst du in der Küche vorbei und denkst, hey, so toll. Aber was bedeutet das denn, diese Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen? Ist das irgendwie nur so ein philosophischer Gedanke, so ein frommer Slogan, den wir uns auf die Fahne schreiben? Diese Liebe, die ausgegossen in unsere Herzen, das ist die Liebe, von der Paulus spricht. Die Liebe Christi treibt uns. Der Motor, der Grund, wieso Paulus sein Leben gegeben hat für die Gemeinde, war, weil er so ergriffen war von dem, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat. Er war so dankbar, er war so ergriffen von dem. Er wusste, ich bin ein Sünder, ich bin's nicht würdig. Ich bin's nicht würdig. Paulus sagte selber, ich bin jetzt am allerwenigsten, bin ich würdig. Aber Jesus hat mich geliebt. Jesus hat sein Leben gelassen. Jesus hat alles für mich gegeben. Und das hat ihn so ergriffen, diese Liebe. Und diese Liebe war, und seine Liebe für die Gemeinde, seine Liebe, sein Motor war nur eine Antwort auf diese Liebe, die Gott ihm erwiesen hat. Diese Liebe, die er erlebt hat in seinem Leben. Und deswegen konnte er sagen, ich bin getrieben von der Liebe Christi, die ausgegossen ist in mein Herz. Es war einfach nur eine Antwort auf die Liebe, die Gott ihm gezeigt hat. Und das ist die Liebe, die Gott uns zeigt, die Gott dir zeigt, die Gott jedem Menschen zeigt, immer wieder. Und wenn du sagst, ja wo, schau aufs Kreuz. Jemand sagte mal, und ich werde das nie vergessen, und sagte, weißt du, wenn Gott in meinem Leben nie wieder irgendetwas tun würde, er würde kein Gebet erhören, er würde mich nicht mit irgendwelchen Segnungen überschütten und was auch immer, dass er für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, ist Grund genug, ihm bis in alle Ewigkeit zu danken und zu lieben. Weil das ist der Kern. Es ist nicht, wo Gott, ich tue dies, damit du mich hier segnest. Ne? Wenn dann, ja, eine Hand wäscht die andere. Sondern diese Priorität, dieser Fokus, dieses Verständnis, Jesus hat alles für mich getan. Jesus hat alles für mich, mehr als genug. Es gibt nichts Größeres. Es gibt nichts Gewaltigeres. Es gibt nichts Schöneres. Es gibt keine größere Kraft im ganzen Universum und keine größere Liebe als die, die Jesus uns am Kreuz gezeigt hat, als er sein Leben für uns ließ. Es sind nicht die Gebetshörungen, es sind diese kleinen Segnungen, die wir im Alltag immer wieder erleben. Und ich will damit nicht sagen, dass Gott uns nicht segnen möchte. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht unsere Anliegen vor Gott bringen können. Aber das ist es nicht, worum es geht. Gott ist nicht, ich bete Gott nicht an, weil er gestern mir ein neues Auto geschenkt hat. Ich bete Gott nicht an, weil, hey, ich habe gebetet und konnte doch ohne Regenschirm aus dem Haus gehen. Ich bete Gott nicht einfach nur an, weil ich habe jetzt die Beförderung. Das sind alles Dinge, wofür ich Gott danke. Ja, auf jeden Fall. Und Gott segnet, weil Gott ein segnender Gott ist, der uns liebt und der es gut meint. Aber weswegen ich Gott anbete vor allen Dingen, und danach kommt erstmal lange, lange nichts, ist, weil er mich mit Gott versöhnt hat, weil er seinen Sohn für mich, für meine Schuld gegeben hat. Und wenn Paulus davon spricht und sagt, alles, was ihr tut, tut aus Liebe, dann spricht er nicht von irgendeiner Liebe, er spricht nicht von irgendeiner romantischen Liebe, einer Gefühlsduselei, einer, ich fühle mich jetzt emotional irgendwie so, ja, sondern er spricht von dieser selbstlosen Liebe, die Jesus dazu brachte, dass er sein Leben am Kreuz auf Golgatha für mich und für dich gegeben hat. Aber, weißt du, das mit dem Lieben, das ist ja so eine Sache. Ich kann das ja nicht aus mir einfach reproduzieren, oder? Wir reißen uns heute mal alle zusammen, jetzt lieben wir jetzt einfach mal richtig kräftig, ja? Das mag vielleicht noch bei deinen Kindern gehen, vielleicht noch bei dem Ehepartner, guten Freund, aber spätestens bei dem Nachbarn, der dich immer so grimmig anguckt, da ist es dann schon wieder vorbei mit der Liebe. Und wenn du montags auf die Arbeit kommst und siehst deinen Vorgesetzten, dann denkst du so, oh. Ja? Die Liebe Gottes soll unser Motor sein. Aber wie ist das? Wie soll das funktionieren? Ich glaube, das kann nur funktionieren, wenn wir verstanden haben. Und das ist keine Sache, die wir vom Kopf her verstehen müssen, sondern vom Herzen, dass du geliebt bist von Gott. Das haben wir heute Morgen hier schon gehört. Und dann denkst du, ja, klar, haben wir auch schon ganz oft gehört. Und ja, weißt du, wir können es nicht genug hören, dass wir geliebt und angenommen sind. Es reicht doch nicht, dass du deinem Kind einmal sagst, ich liebe dich, oder deiner Frau, deinem Ehepartner, und dann 20 Jahre nicht mehr. Und am Sterbebett sagst du mal, ach übrigens, falls du es nicht wusstest, ich habe dich immer geliebt. Nein, hey, wir können es nicht oft genug hören. Wir müssen es immer wieder hören, oder? Es tut doch so gut, oder? Wenn jemand sagt, hey, ich mag dich, ich liebe dich, du bist toll. Wenn meine kleine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, 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 ich hab dich so lieb. Und dann reißt sie die Arme auseinander, bis zum Mond und zurück. Und hey, dann stehe ich da. Und als meine Frau war mit den Kindern im Mutter-Kind-Kur, jetzt nach Weihnachten, und das waren dann 3 Wochen, so lange war ich dann auch noch nicht getrennt von denen am Stück. Und dann habe ich sie abgeholt am Bahnhof in Koblenz, und ich war dann schon ganz aufgeregt, so jetzt kommen sie endlich nach Hause, weil ich habe es dann irgendwann gedacht, ja, jetzt reicht's aber auch, ne? Und ich kann auch gut alleine sein, aber irgendwann war dann auch mal gut, ne? Und dann stand ich am Bahnhof und dann fuhr der Zug ein und überall wuselten da die Leute rum und so, und dann gingen die Türen auf und ich so, wo sind sie? Und es war unglaublich, ich habe mich selbst erschrocken über mich. In dem Moment, als ich die 3 gesehen habe, meine Frau und die Kinder, schossen mir die Tränen, ohne dass ich irgendwas dafür konnte, in die Augen. Meine Kinder kamen an, ich war voll am Schluchzen, mir liefen die Tränen runter, ich wusste gar nicht, was los ist mit mir. So, und einfach diese strahlenden Gesichter, die mussten nichts sagen, aber ich wusste so, es war einfach nur Liebe, so Papa. Und meine Tochter sprang in meinen Arm, die hat mich gar nicht mehr losgelassen, ich habe kaum noch Luft gekriegt. Und das war so schön. Und Leute, es gibt doch nichts Stärkeres, nichts Schöneres, nichts Wertvolles, nichts Besseres, als sich geliebt zu wissen, oder? Wir können es nicht oft genug hören. Und glaub mir, du kannst es auch nicht oft genug sagen. Manchmal muss man zum Sagen auch, dass man mal seine Liebe auch mal zeigen, ja, auf jeden Fall. Nur Worte, ne? Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Und das ist dieser Punkt, dass wir die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Das sagen wir so schnell dahin. Ja? Und das ist auch so, aber das ist kein philosophischer Gedanke, den man irgendwie vom Kopf her so ein bisschen, hey, wow, da kann man so richtig so, man guckt einen Sternenhimmel und dann philosophiert man darüber. Nein, es ist viel mehr. Diese Liebe Gottes, es ist mehr als ein Gedanke. Sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in uns hinein. Und diese Liebe ist, was ich immer wieder sehe und immer wieder feststelle, ist einfach, dass so viele Christen rumlaufen und so viele Menschen über die laufen, auch in Gemeinden sind. Und wenn du mit ihnen über die Liebe Gottes sprichst, sagen sie, und du siehst in ihrem Blick, sie wissen nicht, wovon du sprichst. Sie wissen es vom Kopf her, aber sie haben es nie erlebt. Und ich weiß, es sitzen auch hier, sitzt der ein oder andere, für dich ist das vielleicht nur einfach blanke Theorie. Es ist für dich so, ja, ich weiß das vom Kopf her. Und du hast es noch nie erlebt in deinem Leben, was es heißt, dass Gott dich liebt. Und diese Liebe, wenn die dich packt, diese Liebe hat so eine Kraft, die stellt dein ganzes Leben auf den Kopf. Und das ist eine Liebe, das ist eine Kraft, von der kann ich zehren. Das ist eine Quelle in uns, von der kann ich zehren. Die trägt mich durch schwere, harte Zeiten. Das ist eine Liebe, die geht über das Normale hinaus. Das ist die Liebe, wenn wir sprechen vom Frieden Gottes, der höher ist als je alle Vernunft, dieser Friede speist sich aus dieser Liebe. Und wenn ich diese Liebe nicht kenne und nicht erfahren habe und nicht immer wieder neu anzapfe, dann ist dieser Friede, von dem Paulus spricht, der über alle Vernunft geht, wo alle denken, wie kannst du so ruhig sein? Wo nimmst du diesen Frieden her? Das ist doch bekloppt. Diesen Frieden kannst du nicht erleben, ohne dass du diese Liebe schmeckst und erlebt hast in deinem Leben. Es geht gar nicht. Als die Menschen sich von Jesus abwandten, nachdem Jesus hatte die ganzen Wunder getan und dann auf einmal kam der Tag, wo sich viele Leute von ihm abwandten, weil er dann auch so ein paar Sachen sagte, die nicht so angenehm waren. Dann schaute er seine Jünger an. Ich stelle mir diese Szene so, ich glaube, die ist unfassbar. Ich wäre gern dabei gewesen. Er schaut die Jünger an, sagt so, und Jungs, wollt ihr auch gehen? Weißt du, Hunderte, Tausende laufen hinterher. Zeichen und Wunder passieren. Du predigst und es geht richtig was. Es ist Erweckung. Es knistert die Atmosphäre. Und auf einmal wenden sich die Leute ab und die Reihen lichten sich. Es werden immer weniger. Ich meine, ich hätte geguckt, dass ich nur die Leute beisammen halte. Ne? Es geht doch nicht alle, bleibt doch hier. Jesus guckte die Jünger an und sagte, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt etwas. Petrus sagt, wo sollen wir denn hingehen? Und dann sagt er einen Satz. Wir glauben und wir haben erkannt, du bist Christus, Gottes Sohn. Sie haben nicht einfach nur geglaubt, weil Jesus irgendwie nette Worte gesagt hat. Sie haben nicht einfach nur irgendwie geglaubt, sondern sie haben erkannt. Ja, was haben die anderen denn gemacht, die dabei waren? Haben die nicht auch die Wunder gesehen? Haben die nicht auch gesehen, was Jesus getan hat? Doch, die waren auch dabei. Sie haben aber nicht erkannt. Was heißt das? Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben Gott nicht erkannt. Sie haben nicht Jesus erkannt, wie er wirklich ist. Nämlich, dass Gott so dem Menschen zugewandt ist, dass Gott den Menschen liebt, bedingungslos und sich nach einer Beziehung zu einem sehnt. Und Petrus hat gesagt, wir glauben und wir haben erkannt. Wir haben es erlebt. Wir wissen es, wir wissen, wir kennen es, wir kennen dich, wir haben dich kennengelernt. Und die Frage ist nicht, ob du glaubst, dass Jesus Gottes Sohn ist. Das ist das eine. Aber hast du erkannt, hast du erlebt, kennst du den, der dich liebt? Kennst du den, der dich bei deinem Namen gerufen hat? Kennst du ihn? Kennst du ihn als dein Erlöser? Aber es geht noch weiter. Kennst du ihn als deinen Vater? Als dein Freund? Und nicht einfach so ein Titel, sondern jemand, zu dem du diese Freundschaft hast. Und es geht immer im Reich Gottes, es geht immer um Beziehung. Uwe Schäfer sagte mal, es geht gar nicht so sehr darum, was du glaubst, es geht darum, an wen du glaubst. Und dieser Glaube, von dem die Bibel spricht, ist nicht einfach irgendwie, dass ich irgendeine Wahrheit glaube. So wie ich glaube, dass morgen auch ein schönes Wetter wird. Ich glaube alles Mögliche. Sondern dieser Glaube, von dem die Bibel spricht, das gibt die deutsche Sprache gar nicht so her, hat immer was mit Beziehung zu tun. Es geht um Beziehung. Und das ist es, worum es Gott geht. Im Römerbrief schreibt Paulus, das ist total interessant, in der Mitte des Römerbriefes, und ich meine im Römerbrief, es gibt wohl keinen Brief in der Bibel. Der Römerbrief ist ja der Brief, in dem Paulus wie kein anderes Buch, wie kein anderer Brief in der Bibel das Evangelium erklärt. Ja? Er schließt ja das Evangelium so dermaßen auf, er bringt es so auf den Punkt, worum es geht, wieso Christus gekommen ist, wie Gott uns versöhnt hat mit sich. Und genau in der Mitte vom Römerbrief, als wenn Paulus es mit völliger Absicht dort platziert hätte, er sagt hier, in der Mitte, die Mitte ist, da sagt Paulus, dass wer Jesus als seinen Erlöser annimmt, der hat einen Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir sagen, aber Vater. In der Mitte des Römerbriefes. Und das Interessante ist, am Anfang des achten Kapitels, du kannst es gerne nachlesen, am Anfang des achten Kapitels, da spricht Paulus davon, ja, dass wir nicht verdammt sind, sondern dass wir völlig angenommen sind durch Christus. Und am Ende des achten Kapitels spricht Paulus davon, nichts im Himmel und auf Erden kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes. Also in der Mitte des Römerbriefes bringt Paulus es auf den Punkt, sagt, wenn du das Evangelium, wenn du die Botschaft vom Kreuz auf den Punkt bringen möchtest, wenn du das Zentrum greifen willst, dann ist es, du bist, wenn du Jesus angenommen hast als dein Erlöser, Kind Gottes. Das ist die Mitte, das ist das Zentrum, das ist es, worum es geht, dass Gott uns versöhnt mit sich und wir sind jetzt sein Kind, seine Tochter, sein Sohn und das ist eingerahmt, das ist gerahmt wie so ein Schutzschild, was das umrahmt, etwas, wo das richtig schön in Watte eingepackt ist, ja, eingerahmt mit zum einen, da ist keine Verdammnis, sondern einfach nur Annahme. Du bist angenommen, wie du bist. Und es ist nicht die Form von dir oder es ist nicht der Teil von dir, der schon gepackt hat, der schon so toll aussieht, der angenommen ist. Nein, du bist mit deinen ganzen Fehlern, deinen Macken, mit deiner Unvollkommenheit, mit deiner Ungeduld, mit deinen ganzen Schwächen. Du bist angenommen. Da ist keine Verdammnis, sondern pure Annahme. Du bist von Gott angenommen. Du bist seine Tochter, sein Sohn. Und dann ist es am Ende des Kapitels, ne, dieser zweite Rahmen, der richtig schön drumherum ist, um diese Wahrheit, du bist sein Kind und seine Tochter. Nichts und niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nichts und niemand kann sich dazwischen drängen, zwischen der Tatsache, dass Gott dich liebt, ohne Wenn und ohne Aber. Gott liebt dich. Und diese Wahrheit, dass wir Kinder Gottes sind, diese Wahrheit, dass du angenommen bist, dass dort keine Verdammnis ist, dass Gott sagt, ja, irgendwie kriegen wir dich auch noch rein in den Himmel. Ja, geteert und gefedert, bisschen angekokelt, aber hey, irgendwie, ich meine, ich habe ja gesagt, ich bin der Gott der Liebe, jetzt muss ich ja irgendwie auch zu meinem Wort stehen, ne? Verdient hättest du es nicht. Nein, so ist Gott nicht. Wenn du vor dem Himmel stehst, vor der Tür, wenn der Tag kommt, wenn du Gott begegnest, dann wird er seine Arme aufreißen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Gott nicht stehen bleibt. Ja, okay, jetzt kommt, na, ich habe gedacht, die Eva kommt. Na gut. Ich glaube, wenn er dich sieht, dann schießen ihm die Freudentränen in die Augen. Ich glaube, er rennt los. Er rennt dir entgegen. Es wird nichts und niemand wird ihn halten können, weil er dich in seine Arme schließen kann. Und er ist nicht, ach Mann, das hat er nicht hingekriegt, das hat sie nicht hingekriegt, da hab mir es anders vorgestellt. Nein, da wird kein Gedanke dran verschwendet sein. Der einzige Gedanke, den er hat, wenn er dich sieht, da ist sie endlich. Da ist mein Sohn endlich. Da ist mein Kind endlich. Ich glaube, Gott ist so, da ist so viel Liebe. Und es ist so, wir müssen echt an diesen Punkt kommen, dass wir das begreifen in unserem Herzen. Es ist nicht hier oben in diesem Kopf einfach nur, sondern diese Liebe, die wir erkannt haben, diese Liebe, die wir erleben müssen, die wir schmecken müssen, das ist die Liebe, die ein Leben verändert. Das ist die Liebe, die Kraft hat. Das ist die Liebe, die trägt. Das ist, was wir brauchen. Da ist Annahme und da ist Liebe, die, von der uns nie jemand trennen kann, von dieser Liebe, von dieser bedingungslosen Liebe. Und in der Mitte, das Zentrum, du bist sein Kind. Was hat das jetzt damit zu tun, alles, was er tut, tut in Liebe? Ganz einfach. Ich bin felsenfest davon überzeugt, ich kann nur lieben, wenn ich mich geliebt weiß in Christus. Wie soll ich diese bedingungslose Liebe, die ohne Vorbehalt, diese Liebe, die ohne Hintergedanken ist, diese Liebe, die so selbstlos ist, wie soll das funktionieren? Sie kann nur funktionieren auf eine einzige Art und Weise, dass ich eingebettet bin, dass ich eintauche in diese Liebe, dass ich in dieser Wahrheit lebe. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Gott liebt nicht die bessere Version von mir, die irgendwann in der Zukunft mal von mir vielleicht irgendwie zustande kommt. Nein, er liebt dich jetzt, in diesem Augenblick, so wie du jetzt bist, bedingungslos. Nicht erst, wenn du das und jenes geschafft hast. Nicht an deinen guten Tagen, nein, auch in den schlechten Tagen. Nicht nur, wenn du freudestrahlend durch die Gegend hüpfst und wenn du mal wieder irgendwie eine Challenge gepackt hast. Nein, Gott liebt dich. Ob du 2 Pfund mehr oder weniger hast, Gott liebt dich. Gott liebt dich und diese Wahrheit muss ganz tief in unsere Herzen. Und wer in dieser Liebe gegründet ist, wer in dieser Liebe, wer in dieser Liebe lebt, und das ist keine Sache, die einmal passiert. So viele Christen laufen rum und haben es erlebt an dem Tag, als Jesus in ihr Leben kam, als sie ihr Leben Jesus gegeben haben, diese Liebe. Und wenn man dann, und gerade wenn man so lange mit Gott unterwegs ist, passiert es, dass diese Beziehung, diese Liebe, ah, da war auch irgendwas, ja, ich weiß das, aber da ist, das ist irgendwie so weit weg schon. Wir brauchen es immer wieder. Eigentlich bräuchten wir es täglich. Wir brauchen es immer wieder, dass wir eintauchen in diese Liebe. Ein lieber Freund erzählte mir, die haben einen schweren Schicksalsschlag in der Familie und seine Tochter ist schwer krank und wirklich sehr schwer krank. Und es wird wahrscheinlich auch kein gutes Ende nehmen. Und dann haben wir darüber geredet. Ich meine, was sagst du da, ne? Sagst du gar nichts. Und dann haben wir darüber geredet, wie das so ist, ja, wenn du mit Gott unterwegs bist und so. Und da bleibst du auch nicht immer verschont von den Herausforderungen des Lebens. Und dann meinte er, weißt du, Sascha, das Einzige, was mich da durchträgt, ist, dass ich jeden Tag einfach nur eintauche in die Liebe Gottes. Und wenn ich eintauche in die Liebe Gottes, ich mag nicht alle Antworten haben. Ich mag nicht für jedes Problem eine Lösung haben. Es wird sich auch nicht jede Situation auf einmal im Wohlgefallen auflösen. Aber wenn ich eintauche in diese Liebe, macht sich Gottes Frieden in meinem Leben breit. Der breitet sich aus, dieser Frieden, der mich trägt. Und eine tiefe Gewissheit. Und das ist der Unterschied zwischen dem Frieden, den diese Welt kennt, und das ist der Unterschied zu dem, von dem Frieden, den die Bibel nennt, den Gott uns geben möchte. Ich weiß, auch wenn die Situation vielleicht nicht so schön aussieht, ich weiß mich getragen in Gottes Liebe. Ich weiß mich getragen, weil ich weiß, Er hat nur Gutes im Sinn. Und am Ende des Tages, und wir haben eine Ewigkeit, die auf uns wartet. Das heißt, unser am Ende des Tages kann hier im Hier und Jetzt sein. Es kann auch die Ewigkeit bedeuten. Aber am Ende des Tages, was für eine Hoffnung, wird alles gut. Und ich weiß, dass Gott mich liebt, dass Gott mich trägt und dass Gott alles zu einem guten Ende führt. Und das kann ich nur glauben. Und darin kann, dieser Wahrheit kann ich nur ruhen, wenn ich mich geliebt weiß von Gott und diese Liebe in meinem Leben wirklich mehr ist als nur eine blanke Theorie oder einen Bibelvers, den ich einfach nur so im Kopf mit mir rumtrage. Das ist gut, wenn du das weißt, vom Kopf her, aber es ist so wichtig, dass das lebt in unserem Herzen. Und wenn das lebt in unserem Herzen, dann können wir auch lieben selbstlos. Wer geliebt ist, der kann auch Liebe weitergeben. Ich glaube von Herzen, dass wenn ich der Liebe Gottes begegne, dass die natürliche Antwort auf Gottes Liebe zu mir einfach die ist, dass ich Gott liebe. Und die bleibt aber nicht da stehen, diese Liebe, sondern diese Liebe, die ausgegossen in unser Herzen, das ist eine Liebe, die will raus. Jesus sagte, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer sich von Gott geliebt weiß, wer die Liebe Gottes schmeckt und erlebt in seinem Leben, die natürliche Antwort darauf ist, Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Da muss ich nichts für tun. Umso mehr ich eintauche, umso mehr ich darin lebe, umso mehr ich da in dieser Wahrheit wirklich gegründet bin und das in meinem Leben Raum bekommt, umso mehr wird meine Liebe zu Gott und die Liebe zu meinem Nächsten zunehmen. Das bedingt sich, das geht nicht anders. Du kannst nicht die Liebe Gottes in deinem Leben erleben, ohne dass deine Liebe zu Gott und die Liebe zu deinem Nächsten nicht zunimmt. Es geht nicht anders. Denn Gottes Liebe will raus. Das ist eine Quelle in unserem Herzen von Liebe, die sprudelt, die will raus. Und umso mehr diese Quelle freigelegt wird, manchmal ist da so viele Zweige, so viel Laub, so viel Stein, so viel Geröll. Und dann ist es nur so ein kleiner Rinnsal an Liebe. Und dann reicht's gerade mal so, um über den Tag zu kommen. Aber wenn wir anfangen, diese Steine, den Laub, die ganzen Zweige mal wegzuräumen und diese Quelle wirklich zum Fließen kommt, ey, dann sprudelt das. Und das möchte Gott in unserem Herzen tun. Wer sich geliebt weiß, der kann auch lieben. Ich glaube, wenn wir darüber reden, dass wir Kinder Gottes sind, geht es manchmal so, vielleicht irre ich mich, dann könnte mir das nach dem Gottesdienst gerne sagen. Ich glaube, manchmal ist es doch so, ja, ich bin Kind Gottes. Ja, wir sind, fühlt sich so ein bisschen an, so von wegen, ja, wir sind ja so adoptiert. Ja. Und ich sage nicht, was du mir vom Kopf her sagst, was richtig. Nee, wir sind Kinder Gottes. Ich bin nicht adoptiert. Ich bin wirklich, ja, aber wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich das manchmal an, so? Unserem Verhalten, wie wir Gott begegnen. Und wir denken, wie Gott uns begegnet. Ich glaube, wir verhalten uns manchmal wie so, ja, wir sind halt adoptiert. Ja. Jesus kam und hat gesagt, ja, so, ah, komm, hier ist auch noch Platz am Tisch, nimm den Stuhl, gehörst auch noch irgendwie mit dazu. Ja, und dann sitzen wir so mit am Tisch bei Gott und alle hauen rein und freuen sich, lachen und sitzt dann daneben und denkst so, und du fühlst dich irgendwie nicht so richtig dazugehörig, so, weißt nicht so richtig, wie du dich verhalten sollst, und so benehmen wir uns manchmal, so verhalten wir uns manchmal Gott, so fühlen wir uns auch manchmal gegenüber Gott. Wir sitzen ja irgendwie auch so mit am Tisch. Wir verhalten uns manchmal so und haben manchmal so ein flaues Gefühl, und ich weiß, wir sind so fromm, dass wir uns gar nicht trauen auszusprechen, aber vielen geht es so, dass sie sich fühlen wie, ja, ich bin so irgendwie adoptiert. Ich bin so ein bisschen, ja, gut. Ja. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du bist nicht adoptiert. Du bist 1:1 Kind Gottes. Du hast seine DNA. Da sein Blut fließt durch deine Adern, wenn ich mal das Bild gebrauchen kann. Du bist sein Kind. Du bist seine Tochter. Du bist nicht adoptiert. Es ist nicht, dass Gott so hat so seine Lieblingskinder, so weißt du, ich weiß nicht, ob hier jemand ist, der ein Kind adoptiert hat. Aber es ist halt echt so, wenn du ein Kind adoptierst, ist es ja nicht dein leibliches Kind. Und ich habe damals, als ich auf dem Seminar war, habe ich damals mit meinem Seminardirektor, saßen wir zusammen, haben auch über dieses Thema geredet und dann meinte er auch so, ja, wenn du dann so ein Kind adoptierst, dann klar, du liebst das Kind, aber wenn du dann doch nochmal eigene Kinder bekommst, dein Eigenfleisch und Blut, das fühlt sich dann nochmal anders an. Und ob du es willst oder nicht, machst du dann irgendwo einen Unterschied. Ich meine, ich komme aus einer Familie, ich hab einen Pflegebruder gehabt, 2 Stück. Zu meinen anderen Geschwistern waren eine ziemlich große Familie und ich weiß, wie das ist. Mein Bruder, der wurde dann später adoptiert und bis heute hat er das Gefühl, ja, er gehört ja nicht so richtig dazu. Das hast du in seinem ganzen Verhalten auch gemerkt und das hat er auch immer wieder anklingen lassen. Er gehört gar nicht so richtig dazu. Und ich möchte dir heute sagen, du bist nicht irgendwo als Pflegekind aufgenommen worden. Jesus hat nicht geguckt, ob da irgendwo Platz am Tisch ist und sagte, wir sind ja nicht so und so. Ich meine, was soll man machen? Und dachte so, komm, ja, holen wir auch noch mit dazu. Du bist nicht als Pflegekind oder adoptiert worden. Nein, du bist hineingeboren worden. Du bist sein Kind. Du bist sein Fleisch und Blut. Gott macht keine Kompromisse mit dir. Gott liebt dich. Er hat nicht ein Lieblingskind, er hat nur Lieblingskinder. Und diese Wahrheit ist so wichtig, dass das in unserem Leben, in unserem Herzen einfach wirklich, dass das diese Wahrheit aufgeht, weil das verändert auch unsere Beziehung zu Gott, wie wir Gott begegnen und wie Gott uns begegnet. Weil ein Kind, was einfach nur so adoptiert worden ist, hier so als Pflegekind oder so, hat immer das Gefühl, ja, wenn ich jetzt missbaue, schicken die mich wieder weg. Wenn ich jetzt missbaue, die können mich jederzeit ins Heim schicken wieder. Wenn ich jetzt missbaue, die Pflege, bin ich direkt wieder weg. Du bist sein Kind. Er schickt dich nicht weg. Wie sollte er sein Eigenfleisch und Blut wegschicken? Du hast seine DNA. Und weil wir diese DNA haben, weil wir geliebt sind, Kinder Gottes sind, können auch wir lieben. Selbstlos lieben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Liebe Gottes erleben. Wie der Mond die Sonne reflektiert, fangen wir an, die Liebe Gottes zu reflektieren, wenn wir uns seiner Liebe aussetzen. Und das ist, dass wir in seine Gegenwart kommen, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns lieben lassen, dass wir nicht auf Distanz zu Gott sind, sondern dass wir ihn suchen. Und dann ist es ganz normal, Gott und meinen Nächsten zu lieben, ist die natürliche Reaktion auf die Liebe Gottes zu uns. Und das möchte ich euch mitgeben für den Start in dieses Jahr. Ich meine, wir haben jetzt schon Ende Januar, aber ist immer noch, ne, relativ am Anfang. Lass dich lieben von Gott. Tauch ein in diese Liebe, in diese Wahrheit. Und lass diese Liebe, diese Quelle in dir, lass sie rausgehen. Lasst uns Menschen in Liebe begegnen. Lass uns nicht irgendetwas tun, nur weil es richtig ist, nur weil wir es tun sollten, sondern lass es uns tun aus dieser Liebe, aus dieser selbstlosen Liebe, weil das ist die Liebe, die wir tagtäglich von Gott erfahren, oder? Also wenn du dich fragst, wie soll ich das machen? Weil du geliebt bist. Und du sagst, ich fühle mich gerade nicht so. Dann lauf zu Gott. Dann nimm dir Zeit und tauch ein in seine Gegenwart und lass dich lieben. Amen.